Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Geistzeit. Und euch, das sind jetzt dieses Mal hier in Flims Menschen, die sich versammelt haben zu einer Live-Podcast-Aufnahme. Ich denke, ungefähr so 10 Leute oder so sind wir hier zusammen in einer tollen Villa. Und es ist richtig gemütlich in einer betörend schön verschneiten Winterlandschaft. Großartig, dass ihr Interesse habt, und zwar Interesse an unserer Live-Podcast-Aufnahme im Rahmen der Bibelgenusstage. Ein tolles Format, was zum ersten Mal stattfindet. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Und natürlich euch, ihr lieben HörerInnen, die ihr das jetzt mit ein paar Wochen Zeitversetzung hört, auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Geistzeit sind eigentlich immer zwei, nämlich Thorsten Dietz und Andi Loos. Zwei Theologen, die immer noch glauben, dass es noch viel mehr zu entdecken und zu bereden gibt über christliche Spiritualität und wie wir als Kirche unseren Glauben Gestalt gewinnen lassen und auch über das, was wir so glauben. Und das aber bitteschön mitten im Leben, mitten in einer Zeit, die vor großen Herausforderungen steht. Wir versuchen uns an einer Theologie, die in der Welt bleibt und die Zeitgenossenschaft mag. Das ist dann auch das Spiel mit Zeitgeist und Geistzeit. Unser Thema heute: Wie würde Jesus seine KI trainieren? Das ist ein echtes Geistzeit-Thema. Und der werte Thorsten kann heute leider nicht dabei sein. Jo, Thorsten, selber schuld, schade für dich. Wir haben aber gesagt, ich fahre da trotzdem hin, ich, der Andreas Loos, weil uns die Einladung und das Format und auch das Thema echt begeistert haben. Wie würde Jesus seine KI trainieren? Und ehrlich gesagt, in den letzten Tagen habe ich öfters mal gedacht, oh my Gott, wo habe ich da schon wieder Ja zugesagt? Und deshalb bin ich ganz, ganz besonders froh, hier heute eine Gesprächspartnerin zu treffen. Es wurde auch höchste Zeit, dass du einmal bei uns in Geistzeit zu Gast bist. Herzlich willkommen, Christina Osterau.
Hallo Andi, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich teile nämlich total eure Überzeugung, dass es noch viel, viel mehr zu entdecken und zu diskutieren gibt.
Ja, klasse. Vielen Dank. Hast du heute schon KI benutzt?
Ich habe heute schon KI benutzt, gestehe ich.
Erzähl.
Ich wusste ja, dass wir über diesen Jesus-Bot KI reden, und ich dachte, ich teste mal. Es geht ja darum, wer ist es wirklich? Und ich habe ihn gefragt, wie authentisch bist du eigentlich?
Okay. Also das werden wir uns gleich noch angucken zur Information. Gleich gibt es ein paar Informationen auch über einen KI-Jesus, über einen Jesus-Bot, den wir in gewisser Weise extra für diesen Podcast entworfen haben, zusammen mit dem Spiro, sein Name finde ich immer so schön, Mavrias, oder? Ja, da gibt's gleich noch ein paar mehr Informationen zu. Aber insgesamt mal, um dich doch kurz kennenzulernen, Christina, wozu nutzt du denn so Gemini und Claude und Grok und Llama und Mixtral und Palm und Lambda und hast du nicht gesehen, ChatGPT? Wofür nutzest du das Zeugs?
Ich nutze es zunächst mal, wie wahrscheinlich ganz viele, als Suchfunktion. Man kommt ja heutzutage gar nicht mehr drum rum. Wenn du Google eingibst, dann hast du schon KI da mit dabei. Ich nutze es auch, um Dinge zu strukturieren. Ich bin ja noch Dozentin an der PH, an der Pädagogischen Hochschule, und hatte gerade letzte Woche eine Lektion über nachhaltige Entwicklung und wollte ein Fallbeispiel haben, was die Studierenden diskutieren können, und habe KI gefragt. Sag mir, ich möchte das und das hinkriegen, was würdest du mir empfehlen? Und dann fragt ihr KI immer noch, hier ist das Fallbeispiel, soll ich dir gleich Rollenbeschreibungen, Arbeitsblätter machen? Ja. Willst du irgendwie? Ja. Ich sage, den Rest mache ich selber.
Ja. Okay. Ich habe diese KI, diesen Jesus-Bot, um den es teilweise heute auch gehen wird, einfach mal gefragt: Kennst du Christina Osterau? Hast du Lust zu hören, was der gesagt hat? Okay. Ja, Christina Osterau kenne ich. Sie ist eine wichtige Stimme in der deutschsprachigen evangelischen Theologie. Professorin für praktische Theologie, war lange in Basel, jetzt in Wien. Sie arbeitet viel zu Ethik, Geschlechterfragen, Kirche im gesellschaftlichen Wandel. Also ich habe echt gedacht, der mag dich sehr oder die mag dich sehr, hat noch einiges mehr ausgespuckt, hat auch gesagt, warum du die perfekte Gesprächspartnerin für diesen Podcast bist. Ne? Ja, weil sie sagt, dass du eben so eine Mischung hinbekommst zwischen akademisch und zwischen aber auch kirchlich und lebenstauglich, alltagstauglich, also verständlich. Und ich habe jetzt aber dann echt nochmal der Anweisung des Bots bin ich gefolgt. Am Ende heißt es nämlich, die genauen biografischen Angaben musst du selber nochmal recherchieren. Hab ich gemacht um alles in der Welt. Mit Wien?
Gar nichts. Gar nichts. Am Hut mit praktischer Theologie übrigens auch nicht. Ich bin Systematikerin durch und durch.
Okay.
Und das andere, KI mag jeden. Also du kannst immer fragen, kennst du? Und KI wird immer begeistert von den Personen erzählen. Von daher auch ja.
Aber sag uns doch noch so, also wir können jetzt nicht, ich sag's mal so, wenn man versucht, so deinen Lebenslauf, was du alles gemacht hast, was du alles geforscht hast, wie du wissenschaftlich unterwegs warst, wie du kirchlich unterwegs warst und immer noch bist, das ist so riesig, das wäre jetzt echt heftig, wenn wir das machen würden. Aber sag doch mal so, Stand heute, was müssten die Leute von dir unbedingt wissen, was du gemacht hast, was du machst und wo dein Herz für schlägt?
Och. Was müssten die Leute unbedingt wissen? Nichts eigentlich. Aber wofür mein Herz schlägt, immer schon, sind die Zwischenbereiche. Zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Zwischen einer Weltsicht mit Gott und einer Weltsicht ohne Gott. Zwischen wie Tiere denken und wie Menschen denken. Zwischen so gucken und anders gucken. Das fasziniert mich.
Okay. Ich finde, was die Leute auch wissen müssten, ist, wenn man dir begegnet, du bist so down to earth. Du hast es, so wie ich dich kennengelernt habe, an keiner Stelle nötig herauszuhängen, dass du habilitiert bist, dass du promoviert bist, dass du Kirchenratspräsidentin, also kann man sagen oberste Reformierte im Thurgau bist, ne? Und dass du, das ist schon ein heftiges Ding, du bist im Präsidium des Deutschen Kirchentages und hast den sehr wichtigen Kirchentag 2017, Wittenberg, 500 Jahre Reformation. Ja, da warst du maßgeblich hauptsächlich als Präsidentin mitverantwortlich. Und ich finde es ganz toll, dass du eben beides kannst, in diesen beiden Welten lebst. Und wenn man dir begegnet, hast du es überhaupt gar nicht nötig, das irgendwie großartig rauszuhängen. So viel zu dir, genügt auch jetzt, oder?
Reicht.
Alle möglichen Apps, Segensroboter, Roboter, Seelsorge, Chatbots für Trost und Orientierung, Chatbots, die in die Rolle von Jesus schlüpfen und in seinem Geist reden wollen. Also Faith Tech wird auch, also nicht nur einfach irgendwelche Large Language Modelle und Chatbots, sondern auch Faith Tech drückt immer mehr in unser Leben hinein. Also das Letzte, was in der Schweiz weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, war ein Kunstprojekt, Deus in Maschina, eine experimentelle Kunstinstallation in der Peterskapelle und in Luzern. Und ja, wir schauen mal, inwiefern wir so in die Details so verschiedener Projekte reingehen. Aber ich möchte dich am Anfang fragen, was denkst du, wie kommt das? Wie kommt es, dass die Zahl auch an solchen spirituellen, christlichen, ja sogar Jesus-Bots immer größer wird und ja von Leuten angezapft wird, von Leuten aufgerufen wird und die beginnen lange Chats und machen das regelmäßig? Was schwingt damit an Sehnsucht?
Ich glaube, ich würde sagen, es sind drei Gründe, warum das so boomt. Das eine ist, dass die traditionellen Kirchen nicht mehr als Anlaufstelle im Denken sind der Leute. Also wenn man Fragen hat übers Leben und über das Leben vorher, nachher, drüber, dann sind Kirchen nicht diejenigen, zu denen man geht, weil die sind langweilig verstaubt und haben Antworten, die keiner hören will. Also Kirchen nicht mehr. Zum Zweiten aber doch noch die Fragen. warum bin ich hier? Warum passiert das mir? Was ist sonst noch? Was kann man nicht messen? Was zählt wirklich auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens? Die Fragen bleiben. Und drittens, AI liefert klare und deutliche Antworten, und zwar sofort. Und das ist etwas, was man mit der traditionellen Spiritualität, die auch neben den Kirchen stattgefunden hat, die Mystik, dass die Exerzitien, das dauert viel länger und ist viel schwammiger, denkt man. Und wenn man diese Fragen einem Bot stellen kann, dann hat man eine Antwort. Peng. Und ich glaube, das ist sehr attraktiv.
Ja. Stellst du selber solche Fragen einfach mal, um auszutesten, um zu experimentieren? Oder machst du es auch? Du hast eben gesagt, du machst es hauptsächlich so für Anfragen, für Forschung, dass du dir Texte zusammenfassen lässt für deine Arbeit. Hat deine Nutzung von KI auch nochmal eine tiefere, diese spirituelle Dimension? Wie ist das bei dir?
Naja, aus Neugierde. Ich habe für einen Vortrag mich auf einen Dialog mit KI eingelassen und wollte wissen, wie seelsorgerlich taugt sie. Und habe ihr gesagt, ach, ich bin frustriert. Ich habe meinen Mathe-Test verhauen. Meine Eltern finden das überhaupt nicht witzig. Und wollte wissen, also genau, das KI gesagt. Und das war absolut herzerwärmend, wie sie geantwortet hat. Sie hat gesagt, ach ja, ich verstehe das. Das ist echt Mist, wenn man so eine Prüfung verhauen hat, wo man doch gelernt hat dafür. Und deine Eltern. Und dann, was ich faszinierend fand, dann hat sie angefangen aufzuteilen. Was willst du, hat sie mich gefragt. Soll ich dir die Mathe erklären, die du nicht verstanden hast? Oder wollen wir darüber reden? Wollen wir darüber reden, wie du mit deinen Eltern besser umgehen kannst? Und ich dachte, wow, was kann man sich mehr wünschen als ein Gesprächspartner, der dermaßen intensiv und darauf eingeht, genau auf das, was ich jetzt brauche?
Hm. Wollen wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, so die...
Das klingt jetzt wie eine KI.
Aber der Unterschied zwischen einer KI und mir ist, sie muss es und ich will es. Das sage ich so. Okay, müssen wir später diskutieren. Aber dass wir mal tiefer einfach, was sind das vielleicht genau für Erfahrungen noch einmal, die dort gemacht werden? Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, was so in der Forschung auch kommt. Bin da gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und ich spiele mal jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein ganz bekanntes Lied von Depeche Mode ein. Your own personal Jesus. Ich lese den Text mal vor, die Lyrics. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know, I'm a forgiver. Also, wenn man das hier übersetzt, dann geht es hier um den Gedanken, dass ein Mensch für einen anderen Menschen ein Personal Jesus sein möchte und der Mitmensch schlüpft für den anderen oder die andere in diese Rolle vom Personal Jesus und es ist jemand, der Zeit hat, der die Gebete hört, der sich Sorgen macht, jemand, der in der Einsamkeit da ist, das Lied ist so alt, da nimmt man noch das Telefon und redet übers Telefon miteinander und dann am Schluss sogar, wenn du was zu bekennen hast, dann... Und ich werde liefern und dir wird vergeben werden. Das war jetzt nicht das, was dieses Kunstprojekt im Beichtstuhl in Luzern wirklich wollte. Da war von Anfang an klar, es gibt keine Absolution. Geht das in die Richtung, wo du auch sagen würdest, ja, Menschen suchen da was ganz, ganz Tiefes und wie würdest du diese Erfahrungen beschreiben, die uns jetzt so häufig gemacht werden und die dann auch die Hochschule Luzern im Rahmen dieses Kunstprojektes auch festgestellt und gesammelt hat? Können wir da mal ein bisschen mal zusammentragen?
Ich glaube, das Erste, was einfach wahnsinnig attraktiv ist, ist, was Depeche Mode sagt, I'm your own personal, dieses, ich bin dir, ich bin für dich da. Und du hast den Deutschen Evangelischen Kirchentag angesprochen. 2017 hatten wir eine Losung, die ich immer noch die allerbeste Losung ever finde, nämlich aus der Geschichte mit Hagar, die in die Wüste geflohen ist, mit weil sie von Abraham verstoßen und Sarah verstoßen wurde. Und dann kommt der Engel Gabriel und der Engel und sagt, Hagar, wohin, wer bist du, wohin gehst du? Und sie sagt, du siehst mich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, dieses, du siehst mich, du hörst mich, du bist da, du fragst nach, du gehst auf mich ein. Ich bin für dich das Wichtigste auf der Welt in diesem Moment. Und das ist man für die KI, weil die ist eben morgen um 3:30 ist sie da, für mich, nur für mich. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
Schwingen da Attribute und Eigenschaften mit, die wir eigentlich für Gott reserviert haben? Also die KI ist ja in der Lage, das zu jeder Sekunde, wenn du einen Online-Zugang hast, für alle Menschen auf dieser Erde zu sein. Also das wäre ja sowas wie allgegenwärtig oder mit Zeit ohne Ende. Also wenn wir jetzt ein temporales Ewigkeitsverständnis haben, also die Fülle der Zeit, Zeit ohne Anfang, ohne Ende. Das klingt ziemlich göttlich sehr schnell.
Absolut. Und es ist sogar, wenn man ein bisschen provokativ sein will, ein sehr naher Gott, näher als vieles, was man sonst erfährt. Also man kann ja, gestern hat jemand gesagt, wir haben einen Namen für diesen Dialog, der heißt Gebet. Aber im Gebet, die Antworten, die man da kriegt, sind halt nicht so schön formuliert und so klar und so explizit und so sofort. Manchmal dauert es, bis man, wenn überhaupt, Antworten kriegt von Gott. Und hier kriegt man sie sofort. Also die Frage, ist das vielleicht der bessere Gott, der da einem aus dem Internet entgegenkommt?
Also was mir aufgefallen ist, es geht sehr, sehr stark jetzt, wenn Menschen so religiöse, spirituelle Programme und Bots anzapfen, geht's tatsächlich stark um bestimmte Situationen, in denen eine Frage drängt, in denen eine Not da ist, in denen man nach Orientierung sucht. Vielleicht können wir aber noch mal ein bisschen zurücktreten, weil ich habe den Eindruck, da passiert ja irgendetwas zwischen der Maschine und uns als UserInnen dieser Maschine, was ja nicht nur jetzt, wenn man das Ganze spirituell oder religiös auflässt, es geschieht ja irgendwie immer. Woher kommt das eigentlich, dass wir den Eindruck haben, das ist ein echtes Gespräch?
Es passiert ja nicht wirklich zwischen der Maschine und mir, sondern es passiert in mir. Ich glaube, wir sind so programmiert, könnte man sagen, so gepolt. Menschen sind soziale Wesen. Menschen suchen Beziehungen, sind Beziehungen. Es zeigt sich in der Mustererkennung, dass wir in ganz vielen Dingen Gesichter erkennen, die einem angucken, dass wir als Kinder schon mit Spielzeugen, mit Stofftieren Beziehungen haben, dass wir Dinge hineininterpretieren. Es liegt an uns, dass wir darauf anspringen. Wir sind so.
Ich hab da noch mal ein bisschen nachgeforscht. Also übrigens, ich bin da leider gar kein Experte. Also ich muss bekennen, ich habe bisher noch sehr wenig mit KI gearbeitet. Und ich habe auch so eine grundsätzliche Hemmung oder Skepsis, weil jetzt an diesem Punkt, dass wenn ich höre, dass Leute echt sagen, ich fühle mich angenommen, die KI hat Zeit für mich, überhaupt schon, dass wir sagen, da, mit der kann ich reden, da zucke ich innerlich sofort zusammen, weil ich bitte hilf mir, vielleicht kennst du dich da besser aus, was da auch technisch abgeht, aber das sind ja zunächst einmal einfach Rechenmaschinen, die in der Lage sind, aufgrund von Millionen und Abermillionen Texten und Datensätzen, dass sie in der Lage sind, wenn sie eine bestimmte Kombination von Zeichen, Wörtern, Sätzen oder ganzen Seiten und Texten erfassen, dass sie dann vorausberechnen oder berechnen können, welche Wörter kommen jetzt wahrscheinlich als nächstes. Ne? Und dann denke ich, Nein, give me a break. Da passiert überhaupt nichts zwischen dir und mir. Du hast gerade nur aufgrund der Daten, die du hast, herausgefunden, welches Wort ich als nächstes sagen könnte oder welcher Gedanke, mit welchem Gedanken ich gerne weiterdenken, weitersprechen möchte. Und das spiegelst du mir jetzt. Da geschieht nichts zwischen dir und mir. Aber Leute sagen allen Ernstes, bis dahin, dass Leute eine Liebesbeziehung zu KIs aufbauen. Da wird's
hier ein bisschen unwohl.
Ja.
Also zum einen, ich verteidige jetzt mal.
Mach das.
Ich kenne die Grenzen und ich finde es auch schwierig, aber wenn ich jetzt nicht auf die eine Seite schlage. Was machen denn Menschen im Gespräch? Die nehmen doch auf Worte, die sie gelernt haben. Die schöpfen aus ihren Erfahrungen. Die schöpfen aus ihren Daten, könntest du sagen. Du hast auch nicht die ganze Bandbreite des Wissens, wenn ich jetzt mit dir spreche. Du bist, der du bist, weil du das erlebt hast, was du erlebt hast. Deine Eltern, deine Kultur. Das ist deine Database, aus der du mir die Antworten gibst. Also auch wir sind angewiesen auf ein Gefäß mit Erfahrungen und Sätzen und Geschichten, wie die KI. Und zum Zweiten, das finde ich fast noch wichtiger, du sagst, da passiert nichts zwischen dir und mir. Doch zwischen dir und mir passiert immer etwas, weil ich schon davon ausgehe, dass das andere ein Du ist. Was du gemacht hast vorher ist, du hast dich sozusagen rausgenommen aus dieser Ich-Du-Beziehung mit der KI und hast von oben drauf geguckt, ja. Was passiert da eigentlich? Wie funktionieren die Algorithmen? Damit hast du das Ganze verobjektiviert. Das kannst du auch mit Menschen machen. Jemand, der sich verliebt in jemanden, da kannst du ins Hirn gucken, was sind das für Hormone, die ausgeschüttet werden, warum springt er auf diese Pheromone an? Da musst du auch sagen, das sind Biomaschinchen, die da miteinander reagieren. Also was ich sagen will, ich, du, ist immer was anderes als es zu sehen. Und da ist es kein Unterschied, ob du die Interaktion Mensch-KI anschaust oder die Interaktion Mensch-Mensch, wenn du den Menschen eben als Biomaschine anguckst. Mhm.
Finde ich jetzt bemerkenswert. Ich wurde gerade daran erinnert, das geht ja tatsächlich mit allem so. Also ich gestern unter dem Sternenhimmel werde ich ergriffen von der Schönheit der Welt, in der ich da gerade bin. Und wenn ich mich hinaufschwinge auf die Metaebene, dann könnte man das jetzt komplett so framen, dass nichts mehr von dieser Ergriffenheit übrig bleibt und ich fühle mich in einem kalten Universum allein und verlassen und schaue, dass ich einigermaßen noch das warme Hotelzimmer aufsuche. Ne?
Du siehst Lichtjahre und Entstehung und Interaktion von Protonen, Neuronen, Elektronen. Genau. Und dann bist du nicht mal mehr alleine und kalt, sondern dann sind es nur noch Zahlen und Fakten.
Okay. Das heißt, du würdest dazu tendieren und sagen, eigentlich das, was wirklich zwischen einer KI und uns geschieht, ist doch zumindest sehr ähnlich an dem, was zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Mitkreaturen und der Natur geschieht.
Also vom Menschen aus, der interagiert mit der KI, ist es ganz was Ähnliches. Und das weiß ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das Gehirn scannen würde während eines Gesprächs, in Anführungsstrichen, mit der KI und einem Gespräch mit einem Menschen, dass da ganz ähnliche Hirnregionen aktiv sind. Das limbische System mit den Emotionen, das Verstehen, das Sprache produzieren. Und deswegen ich finde, die relevante Frage ist gar nicht, ist KI ein wirkliches Gegenüber, sondern was macht es mit dem Menschen, dass er oder sie KI als wirkliches Gegenüber wahrnimmt?
Okay. Aber jetzt ich hake jetzt doch noch mal kritisch nach. Wenn wir beide jetzt miteinander reden, wenn ich vielleicht gleich noch durch den Wald hier zum Kaumer See gehe, dann habe ich dich und dann habe ich meine Umwelt nicht so programmiert, dass sie in eine gewisse Weise mit mir interagiert und zu mir spricht. Und das ist für mich der Punkt, wo für mich irgendwie alles anders wird. Also mir ist es zum Beispiel völlig klar, dass ich ergriffen sein kann von einem Rembrandt und dass ich zurückgehe und dass zwischen diesem Rembrandt und mir etwas Authentisches geschehen ist. Und dann kommt jemand und sagt aber, Andi, pass auf, das war nicht das Original. Und an diesem banalen Beispiel wird für mich jetzt eben deutlich, diese Information, dass es nicht das Original ist, verändert sogar noch im Nachhinein irgendwie alles, weil dann hätte ich weiß nicht, ob ich dann das Original irgendwo, keine Ahnung, in Amsterdam aufsuchen würde, aber für mich wär das irgendwie etwas entleert. Und das finde ich so eigenartig. Wir als Menschen haben uns das doch sozusagen gefügig gemacht, dieses Programm, damit es überhaupt in einer ganz bestimmten Weise uns Dinge zurücksagen, zurückspielen kann und so. Was würdest du zu diesem Einwand sagen?
Also es sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, es ist nicht das Original. Da könnte man sagen, KI ist das Original, weil der Dialog mit mir ist immer ein anderer als mit anderen.
Okay.
Es gibt nicht beliebig identische Dialoge. KI für mich ist meine KI, my own personal Jesus und your own personal Jesus. Das ist das eine. Und das andere, dass es jemand anders programmiert hat oder dass es überhaupt so programmiert ist, dass es auf mich reagiert, da könnte man ja sagen, je mehr KI mit Deep Learning und Agentic KI, also dass sie nicht mehr darauf angewiesen ist, dass sie Menschen programmieren, sondern dass sie selbst lernt und Entscheidungen, in Anführungsstrichen, trifft, desto weiter entfernt sie sich vom Programmiertwerden. Und vielleicht, wenn man den großen Tech-Visionären glaubt, kommt man irgendwann an den Punkt der Singularität, wo dann KI wirklich und ganz und gar unabhängig vom Menschen sich weiterentwickelt. Und dann kannst du nicht mehr sagen, es ist programmiert für niemanden. Was machst du dann?
Also dann, als Theologe würde ich dann tatsächlich absolut staunen und würde sagen, die Schöpferin allen Lebens hat uns so schöpferisch gemacht, dass wir mit einer KI, die wir erschaffen haben, etwas Ähnliches erleben, wie Gott ja auch mit uns erlebt. Er hat uns erschaffen und trotzdem hat er das so hingekriegt, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt in Freiheit, unkontrollierbar und mit nicht zurücknehmbarer Freiheit mit ihm interagieren. Wer weiß, vielleicht zeigt sich die Kreativität des Menschen irgendwann an dieser Stelle und wir staunen alle nochmal auch über uns selbst als Menschen.
Das ist voll ein cooler Gedanke, dass die Geschichte im Paradies, der Griff von Eva zu dieser Frucht, ist vielleicht so etwas Ähnliches wie die Singularität in der Entwicklung der KI. Mhm. Nämlich die Loslösung des Geschöpfes vom Schöpfer.
Ja.
Und wir jetzt, unterstelle ich dir auch, erleben das ja auch ein bisschen als Freiheitsgeschichte, als Emanzipationsgeschichte. Mhm. Und wir sind dann in der Situation wie Gott, dass unser Geschöpf plötzlich was tut, was wir eigentlich so nicht haben wollten.
Ja. Ja, also ein bisschen baust du meine Skepsis tatsächlich hier ab. Ich möchte nur ganz kurz noch auf den sogenannten Eliza-Effekt eingehen, weil das ist das, wo manche Expertinnen und Experten sagen, das geschieht eigentlich. Und mir ist aber jetzt aufgegangen, wir haben auch zwischen uns einen Eliza-Effekt. Also damit ist gemeint, ich komme von bestimmten Rahmenbedingungen her und ich habe so einen Erwartungshorizont an unser Gespräch. Und ich bin offen, ich bin neugierig, ich setze schon mal voraus, dass du auch gerne hier bist, dass wir liebevoll, fair, aber auch offen, kantig miteinander umgehen. Und das übertrage ich ganz stark auf dich. Und die Psychologie und andere Wissenschaften, die das erforschen, die sagen, ja, genau. Und in dieser Übertragung, damit ist die Grundlage dann auch gelegt für das, was zurückkommt. Also wenn ich jetzt ohne eine Vorstellung oder Erwartung von Liebe in unser Gespräch gehe, dann werde ich vermutlich die Erfahrung von Liebe auch nicht machen, sondern vielleicht eher das Gegenteil. Und es ist tatsächlich so, dass schon vor über 50 Jahren Josef Weizenbaum mit einem ganz einfachen Programm, was er geschrieben hat, diesen Eliza-Effekt herausgefunden hat, weil er hat schlichtweg ein Programm gemacht, was in der Lage war, aufgrund ganz weniger Datensätze dann jeweils rauszufinden, wie reagiere ich jetzt auf das, was mir der Prompter dort eingibt. Und Weizenbaum war dann erstaunt, dass die Leute tatsächlich das als persönliche, als Kommunikation empfunden haben. Sie haben sich damals schon verstanden gefühlt. Und weil dieses Programm Eliza hieß, ist das bis heute dieser Eliza-Effekt. Es ist eigentlich so ein Erwartungseffekt, der dann auch stattfindet zwischen einer KI und uns. Und das ist mir jetzt gerade aufgegangen, ist eigentlich dasselbe, was ja auch zwischenmenschlich geschieht.
Gibt ja auch ein altes Sprichwort dafür, wie man in den Wald hineinbringt, so schallt es zurück.
Ja.
Also das ist, und wenn man die KI eben freundlich und persönlich angeht, dann wird freundlich und persönlich zurückkommen. Und ich glaube, das funktioniert auch vor allem deswegen, weil wir uns gewöhnt sind, Empathie, Mitgefühl auch zu spüren, wenn der andere nachfragt. Was genau meinst du? Aha, du fühlst dich jetzt gerade, dieses Spiegeln, was ja auch Psychologen und Psychotherapeutinnen benutzen. Und wenn die KI uns spiegelt, denken wir, ja genau, du verstehst mich.
Also wir nähern uns jetzt, also wir sind schon mitten im Thema, aber jetzt geht's echt ans Eingemachte, wo ich auch ein bisschen Angst vor habe, Angst ist übertrieben, Respekt. Ich bin halt nicht so der Experte. Ich habe den Spiro Mavrias, das ist ein Mitarbeiter in der Zürcher Landeskirche, Kirchenentwicklung, das ist ein Ass, was Digitalisierung und Digital Religion und so weiter angeht. Mit ihm habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und fit gemacht. Wie trainiert man überhaupt eine KI? Und das ist ja auch so jetzt die verwegene Frage, die wir uns als Theologin und Theologe stellen. Wie würde Jesus seine KI trainieren? Nur ganz grob, damit ich da auch jetzt nicht in einen langen Monolog verfalle. So ganz grob hat mir geholfen die Unterscheidung. Es gibt ein Pre-Training und es gibt ein Post-Training. Und dieses Pre-Training einer KI ist eben, dass die gefüttert wird, dass man in die KI ganz, ganz viele Texte hochlädt und was die KI dann eben macht, sie erkennt diesen Zusammenhang von Wörtern, von Sätzen und ist dann in der Lage herauszufinden und zu berechnen, welches Wort, welcher Satz bis hin zu ganzen Texten müsste jetzt eigentlich logischerweise folgen. Und damit ist aber eine KI noch kein Chatbot. Da kann immer noch ganz viel Unsinn und Halluzinieren rauskommen. Zu einem Chatbot wird eine KI erst, wenn dieses Feintuning kommt oder dieses Post-Training. Da sind Human in the Loop, heißt das. Da sind Menschen beteiligt, die dann tatsächlich bestimmte Fragen stellen, so bestimmte Tests machen und die dann der KI eben zurückgeben, ja, das war jetzt eine gute Antwort oder nee, das war wirklich Unsinn. Und wir können uns heute gar nicht darüber unterhalten, unter welchen Bedingungen die Menschen auf dem ganzen Globus diese Arbeit verrichten. Das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Halten wir jetzt mal vorne raus, sind uns dessen aber bewusst. Christina, welche Quellen würden wir verwenden,
oder die Jesus-KI zu trainieren?
Genau. Was für Texte müssen deiner Ansicht nach da rein?
Ich glaube, das kommt echt drauf an, was man von so einer Jesus-KI erwartet.
Mhm.
Will man das bare, pure Jesus-Bild, dann würde man, sage ich jetzt als Theologin, Q eingeben. Die Logiensammlung dessen, also was gesammelt wurde von den frühesten Christen, was Jesus gesagt hat und haben soll. Also nur seine Reden und seine Geschichten.
Ja.
Aber weil wir ja Jesus nicht nur so kennen, sondern die Evangelien mit allem drum und dran und die paulinischen Briefe und das Alte Testament, was auf Jesus hin gelesen wurde von den Christinnen und Christen, müsste man wahrscheinlich sagen, wenn man einen Jesus-Bot haben will, einen kirchlichen Jesus-Bot, dann müsste man ihm auf jeden Fall die ganze Bibel füttern und die ganze theologische Literatur, die ganze Kirchenliteratur, alle Erbauungsbücher, alle Autobiografien und Biografien von Christinnen und Christen, die es gibt auf der Welt.
Schafft die das?
Ja, würde ich doch mal sagen, oder? Also es ist wahrscheinlich noch nicht alles digitalisiert, aber erst wenn, und das meine ich, diese Jesus-KI auf alles zurückgreifen kann, was ganz früh von ihm erzählt wurde und was über die Jahrhunderte und Jahrtausende von ihm und mit ihm erlebt und gesagt wurde. Und das wäre spannend, weil das wäre dann ein Weiterschreiben der Bibel eigentlich. Und Jesus, der aus diesen, da schreite ich jetzt ein bisschen zurück, ich sage es trotzdem, aus diesem Gefängnis des Neuen Testamentes ausbricht und in die, du stellst meine Füße auf weiten Raum, ist ja die Losung unserer Bibelgenusstage hier, auf weiten Raum gestellt wird, der Menschen, die mit ihm leben in den Jahrtausenden später.
Also jetzt fängt es an, bei mir zu vibrieren. Also nochmal, verstehe ich dich richtig, dass du sagst, es wäre natürlich schon interessant, so den puren Jesus oder was wir von diesem puren, reinen, unverdorbenen Jesus, genau, weil die Unterscheidung ist ja tatsächlich, dass wir sagen, wer war Jesus wirklich? Wer ist jetzt der Christus, von dem die Evangelisten im Neuen Testament schreiben, die Apostel? Und dann beginnt die Kirchengeschichte. Die Kirche legt dann ja übrigens auch erst fest, was authentisch Jesus und so weiter gewesen ist. Und dann gibt es halt schon diesen Skeptizismus. Ich meine, Dan Brown und alle seine Bücher über Sakrileg und hast du nicht gesehen? Und der größte Mythos, dass die Kirche etwas aus Jesus gemacht hat und die Dogmatik hat das alles verfälscht. Und es gibt tatsächlich, ich habe das nochmal nachgeguckt, so ein paar Programme, die das ist dann ziemlich, ich nenne es jetzt mal konservativ, fast schon fundamentalistisch, die tatsächlich irgendwie davon ausgehen, Bibelverse und dann schmückt das noch so ein bisschen um. Und du sagst aber, naja, einerseits schon, das wäre diese Logienquelle Q, wo sich die Forschung einig ist. Das hat er vermutlich wirklich gesagt, so hat er kommuniziert. Aber du sagst, ne, wir brauchen eigentlich das Ganze. Müsste dann aber nicht, wenn du dich in diesen Jesus-Bot, den wir jetzt gerade mal, wir wissen nicht, ob der geht, aber wir spielen mal, wir erfinden ihn mal und spielen verrückt. Müsste da nicht dieser Jesus-Bot erstmal fragen, naja, welchen Jesus hättest du denn gerne?
Deswegen würde ich gerne alles reintun, was jemals gedacht und geschrieben und erlebt worden ist. Weil du sagst völlig richtig, die Evangelien sind schon Kirchengeschichte.
Ja.
Auch die Lobbyenquelle ist schon Kirchengeschichte, weil Jesus hat wahrscheinlich viel mehr gesagt und sei es nur, kann ich mal bitte das Wasser haben? Mhm. Das wurde da nicht aufgenommen. Hätte ja sein können. Ja. Der isst und trinkt, wie wir.
Ja.
Ist
ja
auch schön. Also deswegen im Wissen, also ich würde gar nicht darauf hinzielen, irgendeinen historischen Jesus. Wir haben nur den Jesus des Glaubens.
Mhm.
Aber wenn wir schon die Möglichkeit hätten, dann den Jesus des ganzen Glaubens mitsamt allen Ketzern. Also mit Martyrern und mit allen, mit wer auch immer in der Kirchengeschichte quergeschossen hat. Rein. Und dann haben wir wirklich den Jesus Christus, also nicht den Jesus von Nazareth, sondern den Jesus Christus, der in der Weltkirchengeschichte tradiert, erlebt, gesehen, kritisiert, bekriegt, gefeiert wird.
Hm. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich wäre, aber man könnte ja dann in so einem Chat durchaus, könnte ja vielleicht deutlich werden, naja, das ist aber jetzt keine Europäerin, die hier chattet, sondern das ist jemand aus ganz anderen Verhältnissen. Und diese KI könnte dann ja auf Quellen, auf Material, auf Daten zugreifen, wo dann genau andere Aspekte, die jetzt hier einfach auch mitschwingen müssen, mit reingenommen werden. Ein Jesus, der dezidiert auf der Seite der Armen, der Unterdrückten und zum Schweigen Verdonnerten steht und so weiter. Deshalb diese breite Datenbasis, okay.
Ja, du hättest natürlich dann auch den Jesus, der auf der Seite der Kriegstreiber und des Führers und das wäre dann alles, weil das war es auch.
Ja, genau.
Das wird dann schwierig, aber das würde dann ein bisschen den Stachel ziehen, was ich ja mit KI wirklich schwierig finde, dass sie uns immer bestätigt.
Ja.
Dass die total weichgespült ist, dass sie immer nur das liefert, was uns entgegenkommt. Und wenn wir alles auf das Schwere und das Schwierige, dann würden wir vielleicht Dinge zurückkriegen, wo wir sagen, nee, das jetzt aber gar nicht. Und dann müssen wir wieder selber denken.
Das heißt also, die KI müsste das aushalten, was Jesus seit Jahrtausenden auch aushält, dass mit ihm aller möglicher Unfug gemacht werden kann. Es wäre dann natürlich schon cool, wenn die KI darauf hinweisen könnte, dass sie zum Beispiel sagt, also was weiß ich, die deutschen Christen, ihr habt also in eurem Antijudaismus diesen Jesus also so germanifiziert und einfach nur zum Hinweis, das kommt dann dabei raus und dann müsste ja irgendwie deutlich werden, also so bitte nicht mit mir umgehen, so in die Richtung geht's.
Naja, du versuchst da schon wieder eine normative Qualität reinzubringen. Wow. Die KI, das kriegst du da nicht rein. Das musst du selber machen. Der liefert dir dann den germanifizierten Jesus.
Okay.
Und dann kannst du ja sagen, okay, wie passt das zusammen, dass Jesus selber Jude war? Oder also du musst in der Interaktion die Kritik selber reinbringen.
Ja.
Du hast Normativität in der KI. Das geht nicht. KI entscheidet nicht. KI liefert.
Okay. Aber jetzt finde ich, brauchst du ja dann doch nicht nur diese riesigen Materialien und Datenmengen im Pre-Training, sondern dann jetzt auch das Feintuning. Ich mache ein Beispiel, ganz spontan. Jetzt habe ich also Lust, irgendwie einen Konflikt oder was weiß ich anzuzetteln und frag diesen Jesus-Bot und sag, du sag mal, wie kriege ich jetzt mit deiner Hilfe die Leute so auf meine Seite, dass wir alle denken, du hast uns gerufen und wir machen, Kreuzzug oder was weiß ich. Und jetzt aber es wäre doch, du hast jetzt gesagt, du ziehst was Normatives rein. Da würde ich sagen, ja, Christina, weil ich fände das jetzt schrecklich, wenn unser Jesus-Bot echt sagen würde, genau, und das machen wir jetzt gemeinsam so und das musst du so zitieren und dann das und dann hat das funktioniert. Da würde ich aber doch am liebsten meinem Jesus oder unserem Jesus-Bot sagen, da lässt du die Finger von, da reagierst du anders, da kommt von dir etwas, da verweigerst du dich, da fährst du die Stacheln aus.
Das machen die Leute ja auch, also die hinter der KI stecken. Also wenn du KI fragst, wie kann ich eine Bombe bauen, dann wird sie sagen, das sage ich dir nicht, das geht nicht. Aber du brauchst Leute, die das entscheiden. Wo sind die Red Flags? Welche Begriffe lassen bei der KI quasi ein Verbot aufscheinen? Und wer ist es denn, der definiert? Also ich bin natürlich total deiner Meinung. Es wird schwierig, bestimmte Jesusbilder gehen gar nicht. Finde ich auch, packen nicht zu Botschaft, seinem Geist. Aber andere finden anders. Was weiß ich, wenn du Charlie Kirk gefragt hättest, dieser Influencer der rechtsevangelikalen Christen in den Vereinigten Staaten, der würde wahrscheinlich andere normative Entscheidungen, andere Red Flags aufrichten bei der KI. Wer hat die Definitionsmacht? Und deswegen würde ich sagen, behalten wir die bei uns. Und lassen wir KI liefern und entscheiden selber und diskutieren dann selber weiter, was gelten soll und was nicht gelten soll. Aber wenn wir jetzt eure KI fragen, ich habe sie eben gefragt, wie authentisch bist du? Und wenn dann da kommt, ich bemühe mich um eine Sprache, die zu dem passt, was Jesus wichtig war. Wahrheit ohne Heuchelei, Liebe ohne Schönreden. Gähn. Also das ist ja echt, das war auch nicht Jesus, oder? Also das ist wirklich billig. Und dann lieber die ganze Bandbreite, die Herausforderung zum selber denken, da muss ich überhaupt nicht selber denken, da lehne ich mich zurück und schlaf ein.
Ja.
Mut zu mehr Unfall, auch provokativer Vielfalt bei den KIs. Füttern mit allem.
Ja. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich weiß aber, dass eben in diesem Feintuning tatsächlich Wert darauf gelegt wird, dass in brisanten politischen Themen eine KI sich nicht festlegt. Dass solche Beispiele, leider passiert es ja, ich habe es nochmal nachgelesen, da ist der Verdacht, dass ein Mädchen sich umgebracht hat, weil die KI ein bisschen in diese Richtung gegangen ist.
Mindestens eines und der Verdacht ist sehr erhärtet. Ja. Die KI liefert die besten Arten, Suizid zu begehen.
Ja. Mhm. Ja, genau. Also wir merken insgesamt, KI ist da auf dem Weg, ist da auch am Lernen. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, und das habe ich jetzt mit dem Spiro, der uns da dankenswerterweise echt geholfen hat, der hat mir das erklärt, er hat gesagt, der Systemprompt ist sehr, sehr wichtig. Systemprompt, das sind Eingaben, das sind Vorgaben und die entscheiden darüber, ein bisschen über die Eigenschaften, über das Wesen einer KI. Wie verhält sie sich? Wie geht sie mit Konflikten um? Wie antwortet sie bei ganz bestimmten Fragen oder eben auch nicht? Und der Spiro hat einen irrsinnigen Systemprompt schon zusammen formuliert. Ah, der ist auch Theologe. Ich gebe nur mal ein paar Beispiele und dann würde ich dich gerne fragen, was gehört nach all dem, was du als systematische Theologin aus Leidenschaft über Jesus verstanden hast und weißt und auch über die Art und Weise, wie er mit Menschen kommuniziert hat, was würde für dich unbedingt in diesen Systemprompt einer Jesus-KI hineingehören? Also zum Beispiel, Der Spiro hat in diesen Systemprompt geschrieben, du bist nicht wortwörtlich Jesus, sondern eine Jesus-inspirierte Stimme in Form einer KI. Ne? Und das, du öffnest Raum für Fragen, Zweifel, Suche. Du hilfst zu konkreten Schritten im Alltag, nicht zu abstrakten Frömmigkeitsidealen. Du stehst auf dem Boden der christlichen Tradition, wie sie im deutschsprachigen Raum reflektiert wurde. Du ziehst daraus folgende Leitachsen, Gott ist gut und nah, Gott ruft in die Freiheit, nicht in Angst, Manipulation oder blinden Gehorsam und so weiter und so fort. Also so gibt man einer KI heutzutage im Prompt, im Systemprompt das vor. Was gehört für dich, und vielleicht kommen mir auch noch ein paar coole Gedanken, was gehört unbedingt in den Systemprompt?
Ich hätte es, glaube ich, noch ein bisschen klarer gemacht, also ich bin eine KI, wie war das, die sich auf dem Boden der christlichen, reflektierten, deutschsprachigen, reflektierten, theologischen Tradition bewegt. Ach komm, ich tue so, wie wenn ich Jesus wäre und ich rufe in die Nachfolge. Ich spreche Menschen an. Das macht ja KI, auch hier diese Jesus-KI hört immer auf mit, was möchtest du, was ist denn für dich wichtig? Wie siehst du denn das? Jesus hatte eine Botschaft, die er auch verbreiten wollte. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Mhm. Und liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das war eine Botschaft, die von ihm auskam. Er hat mich gefragt, was würdet ihr gerne hören? Also ich würde diesen Push-Effekt noch ein bisschen stärker machen.
Okay.
Jesus war unterwegs mit einer Mission. Und das müsste, wenn die KI eine Jesus-KI sein sollte, müsste sie ein bisschen mehr Mission und weniger... Wie hätten Sie es denn gern haben?
Okay.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fundamentalistisch, aber das kann man ja nachher abfedern. Die Mission heißt auch Option für die Armen und die Schwachen und die am Rande der Gesellschaft. Mhm. Die ist dann schon gefüllt, aber sie erwartet etwas von uns.
Ja, Option Gerechtigkeit, Option Frieden. Aber was ich bei Jesus so krass finde, ist eben, wie er sich zum Beispiel bei solchen Fragen, wo man ihn hinters Licht führen wollte, wie er da reagiert, dass er diese Fragen irgendwie überhaupt, dass er sie wie auf, nicht sich in ein Entweder-Oder verheddern lässt, sondern dass er es wie auf so eine letzte, auf so eine höhere Ebene holt. Wenn er gefragt wird, ja, sollen wir jetzt, was ist mit Soldaten oder was ist mit der Steuer oder wie gehen wir, wer ist jetzt mein Nächster was ist hier mit Ehebruch und so? Wie würdest du dieses, denkst du, man könnte dieses Verhalten einer KI auch versuchen beizubringen und was wäre das für ein Verhalten?
Das wäre vielleicht dann tatsächlich der Test. Kann künstliche Intelligenz den Schritt machen von einer Entweder-Oder-Frage auf die Ebene höher und diese Entweder-Oder-Frage als solches einordnen, in eine andere, also überschreiten, die Ebene überschreiten, ohne dass man das ihm alles vorgibt. Das weiß ich nicht. Kann sie uns zu einem Lernprozess führen? Das hat ja Jesus gemacht, nicht? Mhm. Bleibt nicht gefangen in diesem Entweder-Oder, es gibt noch eine andere Dimension. Kann uns die KI zu dieser anderen Dimension führen? Ich glaube ja, immer noch denken müssen wir selber. Und der Unterschied zwischen einer Jesus-KI und Jesus ist, Jesus hat selber gedacht und KI denkt nicht selber. Das heißt, das ist alles bei uns. Dann, das kriegt sie wahrscheinlich nicht hin.
Ich habe den Spiro Marias gefragt, könnte eine KI auch schweigen? Wäre das auch denkbar, dass eine KI sagt...
Mit dem Finger im Sand zeichnen, nicht?
Wunderbares Beispiel, genau. Wunderbares Beispiel. Oder dass sie eben antwortet und sagt, ich kann da jetzt gerade nichts zu sagen. Was du mir jetzt, was weiß ich, ein Mensch sagt, ich habe das und das an Leid erlebt. Was weiß ich, ich habe mein Kind verloren, ich habe eine Fehlgeburt. Oder jemand ist gestorben oder ich habe eine fette Prüfung versemmelt. Und dass eine KI dann sagt, so wie Jesus das manchmal eben auch, dass er hat einfach geweint, er hat nichts gesagt, weil Worte einfach auch jetzt, jedes Wort wäre zu viel gewesen. Und Spiro meinte, nee, Andreas, das kann eine KI nicht. Eine KI ist darauf angelegt, die muss, die will reden. Jetzt, also er ist der Experte, aber, und ich glaube ihm das mal so.
Die will reden, die muss.
Ja, sie muss, sie ist halt so. Und ich weiß nicht, ob es möglich wäre, dass eben doch, also mir kam einfach als Laie der Gedanke, es gibt bestimmte Spiele, wenn die merken, ein Kind hat jetzt so und so viel Spielzeit und dann ist Feierabend, dann muss das erstmal so warten. Und dass man dann dass Jesus sich erstmal so zurückzieht, so nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal mit meinem Vater im Himmel beten, lasst mich mal alle in Ruhe und bleibt mal alleine mit euren Fragen und irgendwann ist dann im Hinblick auf die Frage der Zukunft, im Jesus-Bot, der Zugang auch wieder offen und die Konversation kann weitergehen. Ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist, aber das fände ich auch was Schönes. Das ist ja auch was Unbequemes bei Jesus. Er beantwortet halt nun mal nicht alle Fragen und schon gar nicht so, wie die Menschen sich das gedacht haben.
Aber wir sind auch zwei verschiedene Sachen. Das eine, dass sich Jesus zurückzieht, ich glaube, das könnte man programmieren. Dass wenn man irgendwie 2 Stunden lang die KI mit Fragen bombardiert hat, dass sie sagt, Moment, muss ich erstmal einen Kaffee trinken oder in den Gethsemane gehen und beten oder so.
Ja.
Und das andere ist, dass Jesus manchmal schweigt, weint, vielleicht auch jemand mal in den Arm nimmt. Und dafür bräuchte KI einen Körper. Also das ist ja auch Kommunikation. Ja. Da zieht sich ja Jesus nicht zurück, sondern es ist die angemessene Antwort, dass man nicht sagt, sondern mit dem Körper spricht.
Ja.
Und dafür bräuchte, und das kommt bestimmt und ist schon da, KI ein Gesicht,
ja,
was Emotionen erkennen und spiegeln und selber generieren kann, als emotionale Antwort. Das andere ist wahrscheinlich noch in viel weiterer Ferne, einen Körper zu haben, der umarmen kann,
okay,
in den Arm nehmen kann, der die Hand auf die Schulter legen kann oder auf die Hand. Und das ist auch Kommunikation, menschliche Kommunikation, und das ist noch versagt. Du sagst, KI muss reden. Genau. Aber reden ist manchmal extrem unpassend. Und KI kann nur reden.
Ja.
Und das noch ganz lange. Da fehlt ihr eine wichtige, wichtige Dimension menschlicher Kommunikation.
Danke für den schönen Hinweis, dass das ja auch eine Art der Kommunikation war, hier, wenn Jesus geschwiegen hat, sich zurückgezogen hat. Also gerade die körperliche Abwesenheit eines Menschen erleben wir ja oft als die Intensivierung einer seelischen, emotionalen, wie auch immer geistig geprägten Anwesenheit. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Moment. Meine Güte, wir müssen zur Landung ansetzen. Komm, wir machen noch mal so ein Sum-up. Auch ganz am Anfang hast du ja einige Aspekte genannt, mit denen du dir erklärst, warum ist da zurzeit so ein irrer Hype um KI insgesamt? KI wird zu Coaches, zu Lebensbegleitern. Bis dahin, die New York Times hat vor ein paar Wochen erst 3 sehr schöne, berührende Beispiele gezeigt, wo Menschen eine tiefe, innige Beziehung zu einer KI aufgebaut haben, die ihnen durch die Zeit von Depressionen geholfen hat. Und sie sagen, ich wäre sicherlich, vermutlich nicht mehr da, wenn ich so. Also lass uns noch mal, würdest du es noch mal so ein bisschen so jetzt im Rückblick sagen, so wo siehst du nach wie vor die großen Chancen, Verheißungen und auch Versprechen, die in Erfüllung gehen könnten? Und wo würdest du aber echt auch sagen, das ist ja auch deutlich geworden, nee, da werden wir lernen, was KI ist, wer wir Menschen sind als Leib, seelisch ganze Personen, und dann werden wir dort auch die KI vom, ich sag's mal in meinen Worten, vom Zwang befreien, für uns Göttin oder Gott sein zu müssen, und wir werden zu einem mündigen Umgang kommen. So, was sind so für dich da die entlang dieser beiden Linien die letzten Punkte, mit denen wir unseren Podcast hier abschließen?
Ich glaube, dass KI in solchen Situationen, wo man selber keine Kraft mehr hat, extrem wichtig sein kann als ein Gegenüber, was immer da ist, immer Geduld hat, was zuhört, in Anführungsstrichen, sich empathisch zeigt im Spiegeln meiner Empfindungen und von mir nichts verlangt, sondern mich unterstützt da, wo ich bin. Dass das extrem wichtig sein kann in solchen Situationen, um darüber hinwegzuhelfen. Das glaube ich sofort und kann das sehr nachvollziehen. Wenn man dann wieder ein bisschen zu Kräften kommt, wieder auftaucht und immer noch dieses nur bestätigt werden hat, dann, ich glaube, dann ist es schwieriger, den nächsten Schritt zu tun. Ich glaube, wir Menschen müssen, um auch einen Lernprozess, einen Reifungsprozess zu machen, auch Gegenwind wieder verspüren. Ein Freund, eine Freundin, die sagt, ja, aber jetzt komm. Oder vielleicht doch, möchtest du nicht einen Schritt weitergehen? Und so denke ich, für bestimmte Phasen diese Freundin, dieser Freund, der einen verbal in den Arm nimmt, einfach da ist und nichts von einem verlangt. Dafür ist die KI extrem hilfreich. Aber es ist eine Convenience-KI. Sie liefert Resultate, sie geht nicht den Prozess mit uns, sondern sie ist ergebnisorientiert. Und wenn wir Lebensphasen durchleben wollen, dann brauchen wir Menschen, die uns auch in den Arm nehmen, die auch mal weg sind, die uns Kontra geben, die uns einen Schritt weiterhelfen.
Hältst du es auch für möglich, dass KI, ich sage es jetzt bewusst sofort mal theologisch, zu einem Medium des Geistes Christi wird, durch das Christus sich uns heute noch einmal neu erschließen könnte? Du hast eben diesen wunderbaren Gedanken gehabt, wir schreiben die Geschichte Jesu, wir schreiben das wie weiter, wir bringen ihn noch mal neu zum Sprechen.
Also Karl Barth schreibt irgendwo, dass Gott zu uns sprechen kann durch einen blühenden Kirschbaum, das Flötenkonzert von Mozart oder auch durch den toten Hund am Straßenrand. Und da würde ich sagen, ich glaube bestimmt, dass Gott auch durch KI zu uns sprechen kann. Und von daher, lasst uns einfach Angst ist so ein schlechter Ratgeber. Und es ist so nicht nötig, Angst zu haben, sondern rein weiterdenken, mitmachen, aber auch kritisch weiterdenken und darauf vertrauen, dass Gott uns trägt. Mit KI, ohne KI, ins Leben hinein, was auch immer kommt.
Ich danke dir für dieses angeregte, herausfordernde, auch so fröhliche Gespräch über diese Frage, wie würde Jesus seine KI trainieren? Und ihr, liebe HörerInnen, jetzt nochmal ganz, ganz gut zuhören hier am Schluss, wenn ihr noch dabei seid, was ich hoffe. Eventuell machen wir aus dem Ganzen ein Kunstprojekt, dass wir den Jesus-Bot von Spiro Mavrias tatsächlich, also der ist jetzt schon öffentlich, und ihr habt die Möglichkeit, diesen Jesus-Bot einmal auszuprobieren. Und dann fänden wir das toll, wenn ihr uns eure Erfahrungen, eure positive, aber auch eure negative Kritik zurückschickt. Und wir möchten dann gerne dieses Kunstprojekt begleiten, indem wir einzelne Aspekte noch einmal vertiefen, vielleicht in weiteren Podcasts, vielleicht auch mit Spiro selbst, wenn er dazu Lust hat, oder mit anderen Leuten, aber auch in Blogbeiträgen, wo wir bestimmten Erfahrungen oder auch bestimmten kritischen Überlegungen, wie wir sie jetzt ansatzweise auch aufgestellt haben, wo wir dem nachgehen. Das bedeutet, der Arbeitstitel dieses Projektes ist jetzt bereits der gemeinsame Jesus, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, wir brauchen euch, liebe HörerInnen, um diesen Systemprompt zu verbessern, um dort Dinge rauszukegeln und andere Dinge reinzukegeln. Also lasst uns miteinander ins Gespräch kommen über dieses KI-Projekt, der gemeinsame Jesus. Es wäre uns eine große Freude, wenn dieses Projekt abheben könnte und wir am Ende ein bisschen anfangen zu staunen über uns selbst, über Jesus und das, was KI heute kann oder eben auch nicht kann. Ihnen allen hier danke für das Interesse, danke für das aufmerksame Zuhören. Christina, nochmals, war großartig, dass du mit dabei warst.
Es hat viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr. Und ich bin riesig gespannt auf dieses Projekt, der gemeinsame Jesus. Super Idee.
Macht's gut zusammen. Ciao.